Willkommen bei deinem Podcast Es braucht das ganze Dorf. Hier sprechen jugendliche Alltagsexpertinnen und Experten mit Profis aus der Wissenschaft. Ehrlich und authentisch über mentale Gesundheit und alles, was dazugehört. Du bist nicht allein, denn manchmal braucht es ein ganzes Dorf, um den Weg zu finden. Schön, dass du Teil des Dorfes bist.
In diesem Podcast sprechen wir offen über Themen rund um mentale Gesundheit, die für einige emotional herausfordernd sein können. Wenn du denkst, dass das für dich der Fall sein könnte, empfehlen wir, die Episode nicht allein zu hören. In der Beschreibung findest du hilfreiche Angebote und Ressourcen, die dir Unterstützung bieten können.
Hallo zusammen, ich bin Onuk, 18 Jahre alt und zurzeit gehe ich noch zur Schule und mache demnächst Abi.
Hi. Wer bist du? Ich bin der Jörn, ich bin 47 Jahre alt, ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut in eigener Praxis.
Also wir haben ja immer pro Folge ein Thema und heute reden wir über Trennung von Eltern und was so sich so damit auf sich hat.
Genau, also ja, wenn Eltern auseinandergehen, ob sie jetzt verheiratet waren oder nicht, also Scheidung oder einfach nur Trennung der Eltern und was das für eine Auswirkung hat. Ne?
Ja, also genau. Mit Schwerpunkt auf Verlustängste, vielleicht auch die Angst vor Konflikten.
Konflikte gehen
ja. Irgendwie, ja. Und vor allem auch, was für Langzeitfolgen das sich mit sich trägt, das uns nicht nur in der Kindheit prägt, sondern auch im Erwachsenenalter.
Genau. Wie alt warst du, als deine Eltern sich getrennt haben?
Das ist eine gute Frage, denn meine Eltern haben sich zweimal getrennt tatsächlich. Oh, okay. Das erste Mal war ich, glaube ich, acht oder neun. Mhm. Und da waren meine Eltern für so circa ein Jahr getrennt. Das heißt, ich war so am Ende der Grundschule.
Und ist da jemand ausgezogen?
Genau, mein Vater ist dann ausgezogen und ich bin mit meiner Mutter zusammen wohnen geblieben. Bei uns auch, also bei uns auch zu Hause. Das heißt, ich musste nicht irgendwie ausziehen. Mhm. Genau, und dann das zweite Mal und auch das endgültige Mal war dann Anfang der Corona-Zeit. Also das war Januar 2020. Da war ich noch 13 Jahre alt.
Okay, also dann kam er mit 9 zurück.
Genau, 9.
Und war dann nochmal 4 19. Jahre ungefähr da.
Ja. Zumindest haben wir zusammengelebt.
Okay. Und die Trennung von Eltern muss ja gar nicht vom Prinzip immer so das schlimme oder das super traumatische Ereignis sein, sondern oft trennen sich ja, oder in der Regel trennen sich ja Eltern irgendwie, weil sie vorher unendlich streiten. Also was laut oder leise sein kann, aber es gibt ja in der Regel Konflikte, die sie nicht mehr miteinander irgendwie zusammenbekommen. Wie war das bei deinen Eltern?
Die Trennung fand ich persönlich, oder jetzt im Nachhinein habe ich die vor allem auch beim zweiten Mal nicht wirklich als schlimm für mich persönlich erlebt. Also quasi der Gedanke, okay, meine Eltern lieben sich nicht mehr, war vielleicht für mich bei der ersten Trennung auch irgendwo, ja, es hat weh, muss ich sagen. Also die Eltern sind ja eigentlich da, um einem Sicherheit, Geborgenheit und auch Liebe zu vermitteln. Und das war natürlich dann zuerst irgendwo mit 8, 9 nachhinein wirklich ein befremdliches Gefühl, dass da irgendwie ein Teil dieser Liebe zerbricht. Aber beim zweiten Mal war ich auch sehr erleichtert. Also weil ich gemerkt habe, dass es schon einen Grund gab, warum meine Mutter sich von meinem Vater getrennt hat. Und dass es im Endeffekt auch gut für die Beziehung war und auch für mich war. Da ich dann wirklich in letzter Zeit, also vor der zweiten Trennung, mit sehr vielen Konflikten konfrontiert war. Und es hat wirklich sehr stark auf meine mentale Psyche geschlagen.
Und du hast gerade gesagt, du hast das so wahrgenommen, die Liebe zwischen den beiden ist jetzt so beendet, ne? War das, hast du dich da irgendwie schuldig gefühlt? Gab es da so einen Moment, wo du sagst, was ist hier irgendwie mein Anteil? Also gerade bei der ersten Trennung?
Das ist eine gute Frage. Ich finde, beim ersten Mal ist es natürlich auch schon ein bisschen länger her. Also es ist jetzt über 10 Jahre her und aus meiner Erinnerung fragt man sich dann natürlich auch, okay, mache ich meinen Eltern Probleme? Auch vor allem, weil sich teils meine Eltern nicht unbedingt um mich, aber doch durchaus dann manchmal auch um mich oder auch irgendwie über Erziehungsmaßnahmen oder auch irgendwie Verhaltensweisen gestritten haben. Aber das war auf jeden Fall nicht, also ich war im Endeffekt nicht der Auslöser für diese Konflikte. Aber ich würde schon sagen, dass ich gerade bei der ersten Trennung da auch schon irgendwo Schuldgefühle gespürt habe. Aber bei der zweiten Trennung war ich natürlich auch ein Stück weit älter und hatte auch damals das Gefühl, dass es nicht wirklich an mir lag.
Weil das ist so ein Klassiker, desto jünger die Kinder, die haben ja dann auch so ein Weltbild, so ein egozentrisches, dass sie quasi sagen oder sich nicht vorstellen können, dass irgendwas passiert, was nicht mit ihnen was zu tun hat. So. Ja. Und von daher haben kleinere Kinder in der Regel starke Schuldgefühle, weil sie sagen, okay, das liegt ja irgendwie an mir, dass Mama und Papa sich jetzt trennen. Und da ist das total normal, dass sie Schuldgefühle entwickeln. Aber wie du auch sagst, wenn man älter wird, kann das ein bisschen weggehen oder ein bisschen weniger werden, aber muss nicht. Es gibt auch noch wirklich Jugendliche, die schon das Gefühl haben, das liegt irgendwie an mir, weil das auch oft so, es sind ja zumindest Eltern sagen dann ganz viele Gründe, die dazu führen, dass Eltern sich trennen. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Jugendlicher den Eltern viele Sorgen bereitet und die immer wieder sagen, du machst uns das Leben so schwer und in die Richtung gehen, dann können natürlich auch so ein Jugendlicher schon denken, okay, ich habe da auch irgendwie mal Anteil.
Genau, also ich würde sagen, bei der zweiten Trennung, wo ich ja dann auch quasi voll in der Pubertät war, war das bei mir nicht so der Fall. Ich war mehr, na, nicht unbedingt das Vorzeigekind, aber irgendwie man, so die, es gibt ja immer so Punkte, die man abcheckt. Es läuft die Schule gut, irgendwie hat man soziale Kontakte und also das wären so die zwei Punkte, die ich jetzt erstmal im Kopf hätte. Und das war bei mir beides voll okay Bereich.
Also du wirkst so, dass es dir gut geht irgendwie. Also zumindest.
Ich glaube, die meiste Eltern, Zeit oder? War wirklich so, als ob es mir da eigentlich gut ginge. Und ich glaube, ich war ein sehr ängstliches Kind, das kam noch dazu. Also das war auch ein Stück weit das, was ich auch wirklich mitgebracht habe von meinem Charakter her. Und es war extrem eigentlich in der Grundschule. Und da weiß ich von meiner Mutter, dass sie sich auch abgesehen von der Trennung relativ viele Sorgen auch mit mir, also quasi um mich gemacht hat. Und da öfters nicht nur wegen der Trennung. Also klar, sie hatte schon das Gefühl, dass diese Trennung mir zu schaffen machte, weil ich vermehrt, also weil ich noch ängstlicher wurde. Ja. Also es hat sich bei mir da auch geäußert, dass ich super stark Angst hatte, irgendwie, dass meine Mutter was zustößt und dass ich irgendwie meine Mutter verliere. Und
ein Klassiker, ne?
Ja.
Dieses Gefühl.
So diese Übernachtungsangst. Ja. Ich konnte zum Beispiel gar nicht bei anderen Kindern schlafen. Ja. Und ich war auch ein Kind, was nie für sich erstanden hat. Und wurde ja schon irgendwo in der Grundschule gemobbt. Zwar nicht so dieses totale Hollywood-Mobben, würde ich sagen, aber ich habe mich durchaus irgendwie ausgegrenzt und irgendwie sehr verunsichert gefühlt. Und das jetzt nicht nur wegen der Trennung von meinen Eltern, aber ich denke, dass man da trotzdem so Zusammenhänge einfach wirklich sehen kann im Nachhinein, was mir natürlich als Kind nicht so bewusst war.
Kinder berichten oft davon, dass diese, also Eltern sagen ja vielleicht dann im Gespräch, wenn sie es erklären, ja, also Mama und Papa, also wir lieben uns nicht mehr. Und dann kommt quasi so das erste Mal so eine Idee auf, die Liebe ist endlich. Aber ursprünglich denken wir als Kinder, die ist unendlich, die ist für immer. Und jetzt ist quasi die Liebe endlich. Und wenn man dann nur um zwei Ecken weiterdenkt, dann kommt irgendwann die Angst, oh, also dann könnte quasi die Liebe von Mama zu mir genauso irgendwann mal endlich sein oder die von Papa zu mir. Und das führt dann sehr häufig zu diesen ja, Angstgefühlen, was ist, wenn ich jetzt sie oder ihn auch noch verliere dann?
Genau, also ich würde sagen, das ist ziemlich stark bei mir und das ist auch so das größte typische Trennungsverhalten. Also ich habe von Scheidungskindern oder auch generell, sage ich jetzt mal, Kindern, die nicht nur als Scheidungskind, sondern auch einfach in einem Haushalt aufwachsen, wo es relativ viel Konflikte gibt, äußert sich das ja entweder oft in Angst, sage ich jetzt mal vereinfacht gesagt, oder in Wut. Ja. Und bei mir war das definitiv die Angst. Also gerade die Angst vor Verlusten, vor Konflikten, das war für mich wirklich unaushaltbar einfach. Also dass ich habe auch für eine Zeit konnte ich eigentlich nicht in einem anderen Raum als meine Mutter schlafen. Weil ich da mich total an meine Mutter auch einfach geklammert habe.
Und weißt du, wie lange das ungefähr war?
Ich glaube schon mehrere Monate. Also ich könnte es jetzt nicht mehr genau sagen.
Ja, aber das würde passen. Also man sagt auch, dass die Phase nach der Trennung, das ist eigentlich erstmal die schwierigste. Also gar nicht die Trennung selbst. Die ist zwar dann sehr aufwühlend und hat dann auch so praktische Folgen eben, was weiß ich, in der Regel oder sehr häufig zieht ja dann irgendwie der Vater aus oder vielleicht muss aber ein Teil der Familie auch umziehen oder ja, man muss ein Haus aufgeben oder wie auch immer. Aber dann die Wochen und Monate danach, das sind oft so die schwierigste Zeit, weil die Kinder oder Jugendlichen ja sehen, dass in der Regel eigentlich auch ein Elternteil auch, damit ja auch selbst sehr belastet ist, sich in der neuen Situation zu finden. Und manchmal gibt es dann irgendwie Geldprobleme oder einfach auch natürlich eine Traurigkeit darüber, dass da was vielleicht irgendwie gescheitert ist. Und da sind viele Kinder und Jugendlichen dann super so sensibel und schonen dann eher ihre Eltern. Und was dann wieder halt dazu führt, dass Eltern denken, oh, dem geht's eigentlich ganz gut. Es gibt keine Symptome, so offensichtlich. Aber dabei leiden die innerlich sehr, sehr stark und bräuchten dann eigentlich täglich, fast stündlich irgendwie das Gespräch darüber. So, erklär mir, warum ihr euch getrennt habt. Und muss ich fürchten, dass ihr mich auch nicht mehr lieb habt, dass auch eure Liebe zu mir endlich ist.
Ja. Genau, da hat sich irgendwie wirklich durch die zwei Trennungen auch zwei unterschiedliche Erfahrungen, würde ich sagen. Mhm. Also bei der ersten war ich ja 8 und ja, wirklich noch ein Kind. Ja. Und da würde ich auch jetzt einfach aus meiner Erinnerung sagen, dass meine Mutter das sogar sehr gut bewerkstelligt hatte. Mhm. Die ist ja auch nur ein Mensch. Und ich würde sagen, dass ich mich aber gerade bei meiner Mutter geborgen gefühlt habe, dass sie da auch irgendwie Verständnis gezeigt hat. Ich weiß, also wir haben gar nicht so viel drüber geredet, aber ich bin trotzdem auf so eine größere Akzeptanz. Also meine Ängste wurden von meiner Mutter akzeptiert.
Ja,
und
ja.
auch irgendwie, also da gab es keine Versuche, die irgendwie zu relativieren.
Mhm.
Also so einfach in meinem Empfinden nach.
Ja, ja.
Bei der zweiten Trennung war ich ja natürlich ein Stück weit älter und konnte natürlich auch irgendwie, war nicht mehr in dieser total kindlichen Position. Klar war ich noch 13 und auf jeden Fall weit weg vom Erwachsensein.
Mhm.
Aber halt in so einer komischen Zwischenphase. Und da habe ich gemerkt, dass meine Mutter natürlich unter erheblichem Stress war. Wir sind dann noch rausgezogen. Und da habe ich auch versucht, so gut es geht, da meine Mutter zu entlasten und ihr keine zusätzlichen Sorgen zu machen.
Mhm.
Und da merke ich im Nachhinein, dass das wirklich mich stark belastet hat. Also, dass ich da mich mehr in so einer Kümmererrolle auch irgendwo gefühlt habe.
Ja.
Und dass ich da wirklich andere Erfahrungen gemacht habe als bei der ersten Trennung. Es lag vielleicht auch daran, dass es natürlich auch einen Umfeldwechsel gab, den ich aber mir sogar gewünscht hatte, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass mir ich brauchte einfach einen Cut, um einfach Ruhe in meinem Kopf zu bekommen.
Ja. Würdest du sagen, deine Eltern haben sehr, sehr viel gestritten? Also du warst jetzt 8 bei der ersten Trennung. Würdest du sagen, dass du bist in deiner Kindheit aufgewachsen mit Eltern, die eigentlich sehr, sehr häufig streiten und auch irgendwie so destruktiv?
Im Prinzip würde ich ja sagen. Also ich finde, ich wurde an sich eigentlich auch sehr liebevoll erzogen. Gerade als ich jünger war, gerade in meiner jüngeren Kindheit, würde ich sagen, dass meine Mutter oder auch meine Eltern sehr viel richtig gemacht haben. Aber ich muss auch sagen, dass ich halt sehr viele Streits auch mitbekommen habe. Also gerade als ich jünger war, hatte ich viele Probleme, einfach weil ich von Grund aus her und auch weil ich leider viele Konflikte auch zwischen meinen Eltern mitbekommen habe, Schwierigkeiten hatte einzuschlafen. Ich glaube auch irgendwo, dass, weil ich wusste, dass meine Eltern sich vor allem abends dann gestritten haben und dass halt diese Streits immer mehr wurden und das ist mir aufgefallen.
Okay,
und dann, als meine Eltern wieder zusammen waren, je älter man wird, desto mehr bekommt man ja auch mit und desto mehr wurde es auch an mir ausgelassen. Also
hat man versucht, dich auf die eigene Seite zu ziehen? Also wurdest du dann so wie in so ein, also es gibt ja auch diesen Klassiker des Loyalitätskonfliktes bei den Kindern, wenn Eltern sich viel streiten oder dann auch irgendwann mal trennen, dieses vielleicht auch nicht unbedingt extra, aber dass sie dann irgendwie versuchen, da Allianzen zu bilden mit dem Kind?
Das nicht direkt. Ich würde eher sagen, dass ich mich persönlich eher auf die Seite meiner Mutter gestellt habe auch. Also gerade als ich dann älter wurde. Meinem Vater ging es mental auch nicht gut und es gab dann auch viele Konflikte zwischen mir und meinem Vater, die dann halt zwischen mir und ihm ausgetragen worden sind. Das hat natürlich mich auch mental stark belastet. Und deswegen musste ich da mich nicht wirklich offen irgendwie aussuchen, ja, zu wem ich gehe, sondern das war dann irgendwie für mich, ohne dass ich großartig darüber geredet habe, einfach sehr klar. Und es hat es irgendwo auch einfacher für mich gemacht, da ich nicht so diesen inneren...
Du hast dich nicht zerrissen gefühlt.
Ja, also natürlich war das schwierig und ich würde auch sagen, darüber können wir ja gleich noch sprechen, dass es mich im Nachhinein auch stärker geprägt hat.
Ja.
Aber für den Moment hat es sogar vielleicht die Sache für mich einfacher gemacht.
Du hattest quasi so eine ganz klare Idee, zu wem du mehr gehörst. So.
Genau, also auch irgendwie, es war auch eine Frage mit der Identifikation und was ich aber durchaus, also ich habe dann sehr heftige Streits auch, als ich älter wurde, da mitbekommen, die auch nicht gelöst worden sind, die dann immer total eskaliert worden, also die dann total eskaliert sind und das hat natürlich auch für meine Annahme, also meine Auffassung, wie funktionieren Konflikte, wie werden Konflikte ausgetragen, so dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, um Gottes Willen nie einen Konflikt haben, das endet sowieso nur im Chaos und alle sind unglücklich und je älter ich wurde oder oder auch eigentlich schon von meiner Kindheit an grundauflegendes, stark ausgeprägtes Harmoniebedürfnis hatte.
Mhm. Das kriege ich sehr, sehr häufig mit, dass Jugendliche das mir erzählen, die aus Familien kommen, die sehr heftig und viel streiten oder eben sich dann auch getrennt haben, die Eltern. Dass, wie du auch jetzt sagst, dass dieses Thema Konflikte austragen für sie was ganz Gefährliches ist. Und das scheint ja deswegen zu sein, weil sie quasi gelernt haben, Konflikte austragen bedeutet, dass eigentlich dann was nachher kaputt ist, dass eine Trennung entsteht. Ne? Und wenn Kinder die Eltern als Modell haben, eines konstruktiven Streitens, dann weiß man auch, dass die das eigentlich übernehmen und von daher auch, also das nicht so eine große Angst auslöst, das Thema Konflikte und Streitigkeiten. Wenn wir jetzt quasi den Weg ins Heute machen oder ins vielleicht vor 1, 2, 3 Jahren machen, was sagst du, was sind denn die Punkte, wo du klar sagen kannst, du denkst, das sind irgendwie Nachwirkungen von den Dingen, die du erlebt hast? Ja.
Genau, also da fallen mir vor allem die Angst vor Konflikten ein und natürlich auch die Angst vor Verlusten. Ich habe das Gefühl, das geht auch öfters eigentlich Hand in Hand zusammen.
Ja.
Da Konflikte vor allem für mich oder für Leute, die vielleicht ähnlich aufgewachsen sind, direkt irgendwie, das geht in den Verlust über.
Ja.
Vor allem muss man bei mir noch sagen, dass ich halt mit das Pech hatte, leider eher nicht so funktionierende Freundschaften in meiner Kindheit zu haben. Mhm. Also Freundschaften, wo ich eher das Gefühl hatte, bei den meisten eher ausgenutzt zu werden oder dass es so Nutzfreundschaften waren. Okay. Und ich weiß nicht, ich hab mich natürlich auch viel über Kindheit mit Freunden oder Bekannten mal ausgetauscht und ich würde sagen, dass viele Leute dieses Erlebnis machen, dass man sich als Kind öfters in Freundschaften benutzt oder dass es oft eine Person gab, die dann immer so total sinnlos Streit angefangen hat.
Ja.
Und bei mir war dann so, das war dann total schlimm für mich, da ich das wirklich alles vermeiden wollte. Also, dass man hat sich total entblößt und irgendwie versucht, alles irgendwie der Person oder der sogenannten Freundin oder Freund irgendwie recht zu machen.
Ja.
Genau.
Das erinnert jetzt so ein bisschen an dieses Muster, dass du dann nach der zweiten Trennung so dich auch um deine Mutter so ein bisschen gekümmert hast oder so. Also dieses Schauen, wie geht's der anderen und dann irgendwie in dem Maße da schauen, da irgendwie entgegenzukommen oder sowas.
Genau, also ich würde sagen, ich hatte eh immer ein gutes Verhältnis mit meiner Mutter und deswegen war es mir auch einfach wichtig, dass ich irgendwie meine Mutter...
Geht oder ihr gut geht.
Ja, ja genau, dass ich irgendwie, dass ich ihr nicht noch mehr Sorgen mache.
Mhm.
Ich würde auch sagen, dass ich sehr zur Unabhängigkeit erzogen worden bin und dann auch einfach, also man muss dazu sagen, ich bin Einzelkind, das heißt, ich war eher auch, also ich kenne diese ganzen Geschwisterkonflikte nicht, das heißt, ich bin eh nochmal mit, ja so, ich erlebe das ja von Geschwisterkindern, dass man dann sich streitet und dann ist es auch wieder gut und damit bin ich auch nicht aufgewachsen, sondern dass ich quasi dann irgendwie das alles halbwegs alleine bewerkstelligen musste und so auch irgendwie dann wollte, dass da so Leute auf mich stolz sind,
dadurch,
dass ich das dann irgendwie so alleine hinkriege und irgendwie versucht habe, immer um alles drumherum, um mich herum, da so Harmonie zu bewahren.
Mhm. Also verschiedene Punkte, die man so ein bisschen in der Wissenschaft rausgefunden hat, die quasi ältere Kinder, die Trennungen erlebt haben, immer wieder berichten. Also das ist natürlich unheimlich komplex, das rauszufinden. Man kann das nicht so monokausal sagen, okay, die Eltern haben viel gestritten und sich getrennt und deswegen hat jetzt der junge Mann, die junge Frau dieses Thema oder so. Das ist halt alles sehr, sehr multifaktoriell und weil einfach noch soziales Leben dazukommt, Freundschaften, Veranlagung, Genetik und so weiter. Aber trotzdem gibt es so 3, 4 Punkte, die man so, die Wissenschaft so ein bisschen rauskristallisiert und da ist einer auch der Umgang mit Aggression. Das bei vielen Kindern oder erwachsenen Kindern, jugendlichen Kindern aus Trennungsfamilien, aus Familien, die viel gestritten haben, der Umgang mit Aggression ein schwieriger ist. Wie ist das bei dir? Ist das ein Thema? Oder würdest du sagen, nee, spüre ich gar nicht oder die unterdrücke ich sehr stark? Also quasi diese Angst vor Konflikt, ne? Das wäre ja sowas wie so ein bisschen vielleicht auch Aggression zu unterdrücken. Wie ist es bei dir?
Also ich würde sagen, dass ich denke, ich werde nicht als aggressiver Mensch wahrgenommen und ich bin auch eher ein Mensch, der ja Frust oder Gefühle eher dazu tendiert, die in Angst auszuleben oder zu durchleben als in Wut. Aber ich denke, das hat auch irgendwo mit was dazu zu tun.
So irgendwie eine Medaille, die man dann,
genau.
Da gibt es 2 Seiten so ein bisschen vielleicht.
Also ich denke, das läuft meistens auch immer in Hand in Hand und es ist abhängig von der Person, ob man das eher in Angst durchlebt oder in Wut durchlebt. Ja, aber ich denke, dass jede Person gleichzeitig wütend, aber auch ängstlich ist. Nur es hängt ja auch stark davon ab, wie man sozialisiert worden ist. Also auch gerade Mann, Frau, dass man da zum Beispiel eher als Frau tendiert, also quasi ja, Gefühle so in Angst auszuleben, anstatt in Wut. Ich kann mich daran erinnern, dass ich früher totale Meltdowns hatte und dann einfach irgendwie auf dem Boden oder so gehauen habe und ich jetzt aber als, ja, sag ich jetzt mal, erwachsene Person total Schwierigkeiten habe, Wut auszudrücken.
Aber du fühlst sie schon.
Ich fühle sie total, nur ich unterdrücke sie extrem. Also
der Ausdruck davon ist das Schwierige,
Ja, also wie man gesund Wut auslebt, das ist total schwierig, finde ich.
Weil Wut wieder was Zerstörerisches hätte. Das hast du quasi gelernt als Modell, also jetzt scherenschnittartig zu sprechen, dass also in diesen Streitigkeiten gab es sehr viel Wut und schlussendlich hat das dazu geführt, da gibt es die Trennung.
Genau, also ich kann wirklich auch mit dem Gefühl Wut von mir aus, aber auch von anderen aus nicht umgehen. Und ich würde sagen, das ist einfach wirklich ein Resultat davon, dass ich wirklich, also bei mir ist es leider so, dass ich in Streit, also in auch eher erhitzigeren Streits oder auch in Streits, wo ich merke, okay, die Person ist wirklich sauer auf mich, dass ich da leider, also eine
Ziehst eher so zurück.
Ich ziehe nicht nur zurück, sondern ich bekomme auch Panikattacken dadurch. Also, dass ich da eine totale Blockade habe und nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Also, ich kann das nicht aushalten und dann weiß ich immer noch, okay, wenn sich das nicht klärt, dann schlafe ich heute Nacht nicht.
Oh, okay. Also Wut, Aggression ist einfach was, du hast gelernt quasi, du hast ein Muster angelegt, das ist wahnsinnig zerstörerisch.
Ja, total. Ja, also etwas, was mir bis heute immer noch sehr Angst macht. Genau, und da geht es halt wirklich darum, darüber können wir am Ende dann nochmal zurückkommen, wie kann ich denn damit umgehen? Weil ich denke, dass viele Leute, auch wahrscheinlich viele, die zuhören, da selber entweder Probleme haben. Ja. Wie äußere ich Wut? Wie kann ich Konflikte lösen? Wie kann ich Konflikte vor allem ansprechen? Das ist nämlich, finde ich, immer das Problematische. Meistens, wenn man ja mit Freunden oder so einen Konflikt oder eine Meinungsdifferenz hat, dass man die auch irgendwie eigentlich ganz okay lösen kann. Aber es ist erstmal für mich zumindest eine riesige Überwindung, diese anzusprechen.
Ja.
Wie kann ich das machen? Wie habe ich irgendwie, ist für mich auch irgendwo so eine Art Kontrollverlust, weil ich natürlich nicht weiß, wie reagiert die andere Person? Sieht die das genauso? Reagiere ich über? Mache ich daraus was total Dramatisches? Weil ich natürlich auch gesehen habe in meiner eigenen Kindheit, dass aus kleinen Problemen große Probleme gemacht worden sind, obwohl das überhaupt nicht nötig war. Und das ist dann auch immer so diese Hintergrundfrage, die mich dann verfolgt, wenn ich etwas versuche anzusprechen.
So kann ich meinen eigenen Wahrnehmungen eigentlich trauen.
Total.
Weil eigentlich ist es doch was Kleines, Pupsiges und jetzt Hilfe so, oder? Ja.
Also wirklich Notstand, Alarm.
Okay. Ein weiterer Punkt, den man sehr häufig bei Kindern findet, die also aus Scheidungsfamilien kommen, Trennungsfamilien, also nicht als originäres Problem, sondern vielleicht so ein bisschen zugrunde liegend, ist so eine Selbstwertproblematik. Ich meine, das ist natürlich jetzt super breit gestreut. Also man könnte jetzt ja sagen, es gibt jetzt wenige psychische Erkrankungen, die nicht einhergehen mit einer Selbstwertproblematik. Aber ich lasse es mal so dabei. Wie ist das bei dir? Findest du da was? Also es bedeutet nicht, dass jetzt alle Kinder, die aus Trennungsfamilien kommen, quasi nicht selbstbewusst sind. Das auf gar keinen Fall. Aber also man kann sagen, die haben überspitzt gesagt so eine bröcklige Selbstwertwahrnehmung, also dass die immer sehr schnell so ein bisschen zusammenstürzt.
Also erstmal einfach ja. Ich würde sagen, dass ich nicht nur einfach durch die Trennung von meinen Eltern, aber auch generell als Kind schon davor einfach totale Selbstwertprobleme hatte. Mhm. Was natürlich einfach, man weiß nicht ganz genau, warum das im Endeffekt so ist.
Viel sein,
oder auch so war. Mhm. Ich würde sagen, einen Teil habe ich auch mitgebracht, einfach vom eher ängstlichen Charakter bis hin zu instabilen Freundschaften, bis zum Haushalt, in dem es leider einfach viele Konflikte gab und auch, dass man quasi in seinem Umfeld natürlich, das hat man als Kind natürlich nicht so erkannt, aber dass da es durchaus viele Personen gab, die da ein Selbstwertproblem hatten. Und dass man sich das natürlich auch irgendwie dann fragt, okay, was ist bei mir falsch? Und vor allem, ich finde, das hat auch viel damit zu tun, wie meine Freundschaften auch ausgelegt waren.
Ja.
Also dass quasi, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass ich so viel Wert für andere Leute bin und dementsprechend habe ich dann auch an meinem eigenen Wert total gezweifelt. Also in der Pubertät war das dann total für mich irgendwie, ist mein eigener Körper richtig, was leider irgendwie die meisten meisten Frauen oder auch generell eigentlich alle Pubertierenden leider durchleben. Mhm. Aber auch, bin ich es wert, geliebt zu werden? Mhm. Und es war dann für mich ein ziemlich großes Thema in Freundschaften, aber auch dann quasi, als ich so anfing, meine erste Beziehung zu haben und mich dann natürlich irgendwann auch davon getrennt habe. Und das war für mich einfach ein totales Drama innerlich, weil ich riesigen Zweifel hatte, ob ich das überhaupt verdiene.
Und würdest du sagen, das könnte auch was damit zu tun haben, dass die Beziehung zu deinem Vater schwierig war? Und das ist auch, so habe ich das jetzt zumindest rausgehört oder auch in unserem Vorgespräch, das so gehört, dass ja auch dann die Beziehung zu deinem Vater ja auch schlechter wurde nach der Trennung. Und jetzt so ganz einfach gesprochen, drückt sich darin ja so eine Frage aus, okay, der Papa hat wenig Zeit für mich oder er fragt wenig nach, er will mich wenig sehen. Könnte ja der Gedanke kommen, ich bin es nicht wert. Ne? Also der hat mich gar nicht richtig lieb, sonst würde er ja mit mir Zeit verbringen wollen. Also bin ich nicht wirklich liebenswert? Und war das vielleicht so ein Punkt, den du dann auch so gespürt hast, diese Frage in deiner Beziehung?
Also erstmal aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass mein Vater mich auch lieb hat. Aber ich denke schon, dass ich Zeiten hatte, auch gerade während der Pubertät, wo ich sehr daran auch gezweifelt habe.
Ich glaube auch, das würde ich auch sagen, dass das durchleben wir vermutlich alle immer wieder Fragen. Werden wir geliebt? Werden wir eigentlich bedingungslos geliebt? Oder merken wir quasi mehr Zuwendung, wenn wir mehr performen und tollere Noten heimbringen oder in irgendwas besonders gut sind und wir sehen so den Glanz in den Augen irgendwie der Eltern und dass wir die so stolz machen und dann denken wir so, dann müssen wir es also mehr so was leisten und so sein. Ich hatte das nur so gedacht, dass du sagtest, bin ich überhaupt die Liebe wert von meiner Partnerschaft und sprang mir einfach dein Vater so auf den Kopf oder ins Ohr oder wohin auch immer. Also so diese Idee, ja okay, wenn der so sich nicht für mich interessiert, dann ist ja vielleicht was dran, dass ich nicht so interessant bin. Ne?
Ich glaube, das war einfach ein Zusammenspiel aus, dass ich total Probleme hatte, irgendwie mich mit Leuten in meinem Alter anzufreunden. Oder zumindest da irgendwie mich nicht so gesehen gefühlt habe, wenn man das so sagen kann. Und natürlich aber auch, dass ich daran gezweifelt habe, auch dadurch, dass ich da sehr viele Konflikte miterlebt habe. Und dass es für mich irgendwo auch leider nicht so diese Vorstellung gab, zumindest allgemein gesehen, okay, es gibt eine bedingungslose Liebe. Ich hatte irgendwo, auch wenn es nicht immer nur meine Erfahrung war, ich habe durchaus Personen in meinem Leben gehabt, wo ich jetzt vor allem merke, okay, die lieben mich bedingungslos, aber dass ich das teils leider nicht so gesehen habe. Also, dass ich irgendwo immer dieses Konzept hatte, ich muss mir Liebe verdienen. Ich muss das und das machen und dann werde ich noch mehr geliebt und das quasi dann immer, ich wollte das immer mehr steigern und habe mir dann persönlich totalen Druck gemacht. Also, das war auch total stark in der Schule spürbar. Also ich habe mir schon in der Grundschule, was ja wirklich nicht so relevant für seine akademische Laufbahn halt ist, riesigen Druck gemacht. Also ich hatte totale Ängste, dass ich einfach nicht in die Schule gegangen bin, gesagt habe, okay, ich habe Bauchschmerzen, ich möchte nicht. Und dass ich mich da irgendwie vor Zeugnisverleihen einfach übergeben musste. Und dass ich da einfach wirklich, also mir ging es total schlecht, wenn ich da irgendwie eine mittelmäßige oder nur eine gute. Da war ich vielleicht auch ein bisschen streberhaft.
Aber es hat halt, es hat halt was bedeutet.
Ja, total. Ja. Also,
sind das Dinge, die du jetzt in Verbindung bringen würdest mit Streitigkeiten und Trennung und so weiter? Oder würdest du sagen, das könnte auch einfach, das ist meine Persönlichkeit, das war irgendwie vielleicht Erziehung, das war Umfeld, das war Sozialisation, das war, vielleicht hast du auch zu einem ungünstigen Zeitpunkt mitgekriegt, wie deine Eltern abgehen, wenn du gute Noten einbringst und dann hat es dich halt angestachelt oder so. Also es muss ja nicht unbedingt.
So und so. Also persönlich, also hat mein Umfeld mir eigentlich wenig Druck wegen meinen Noten gemacht. Aber man muss auch dazu sagen, dass ich das Privileg habe, dass ich eigentlich eine sehr gute Schülerin war. Und ich mir vor allem da selber, glaube ich, Druck gemacht habe, da ich dann irgendwie in meinem Kopf hat das dann so funktioniert, okay, wenn ich diese Leistung zeige, dann werde ich noch mehr geliebt.
Ja. Manche Jugendlichen erzählen mir, dass dann mit der Trennung sie wie in so einen Identitätskonflikt kamen, also dass so die Frage aufkam, wer bin ich eigentlich, weil gerade Kinder sich ja noch so darüber definieren, dass sie sagen, ich bin ja irgendwie Mama und Papa. Und ich habe da diese Anteile von denen und die teilen mir mit, dass sie mich lieb haben und dass ich richtig bin. Also wenn es gut läuft alles, dass ich richtig bin. Und dann geht diese Liebe zwischen den Eltern kaputt und das Kind quasi, wie ich vorhin gesagt habe, versteht, dass Liebe quasi verständlich ist. Und manche Jugendliche sagen dann, ich weiß gar nicht mehr genau, wer ich bin. Also was mich eigentlich jetzt so ausmacht. Hattest du so, kennst du sowas?
Indirekt ja, auf jeden Fall. Also ich hatte eher das Problem, dass ich mich so gefühlt habe, dass ich meinen Körper gar nicht mehr wahrnehmen konnte.
Ja.
Also dass ich eigentlich eher in so eine passive Stimmung gefallen bin und irgendwie auch wirklich Probleme hatte, Bedürfnisse zu äußern oder überhaupt Bedürfnisse wahrzunehmen. Also das war dann, also es hat sich dann so gespiegelt, dass ich eher versucht habe, es Leuten recht zu machen. Mhm. Ich würde sagen, von Grund aus liegend habe ich nicht meine ganze Identität wirklich überfragt. Mhm. Es war dann mehr so ein, okay, ich kann mich irgendwie nicht wahrnehmen. Also das Gefühl, was möchte ich eigentlich? Wie kann ich für mich einstehen? Das war total irgendwie unterdrückt von mir selber. Also das konnte ich gar nicht äußern. Und da habe ich bis heute immer noch eigentlich auch Probleme zu merken, okay, was braucht mein Körper gerade eigentlich? Mhm. Was brauche ich gerade?
Und hast du die Idee, das hängt damit zusammen, dass es vielleicht schädlich sein kann, also das eigene zu benennen, weil es dann passieren kann, dass du da Ablehnung erfährst, Zurückweisung oder dass es in einen Streit mündet? Oder hattest du eher das Gefühl, wenn ich mein eigenes jetzt benenne, dann überfordere ich vielleicht auch die anderen, also jetzt die Eltern?
Ich glaube, ich hatte vor allem einfach Angst, dass wenn ich meine Bedürfnisse äußere, dass es dann nicht gelöst wird, weil das war dann für mich dann wieder so frustrierend und das ist dann wahrscheinlich auch persönlich, bin ich einfach ein Mensch, der versucht einfach perfekt zu sein, also irgendwie alles perfekt hinzukriegen und ich fand es dann, glaube ich, irgendwie die Vorstellung schlimmer, dass es dann nicht so klappt, wenn ich das dann irgendwie überhaupt äußere.
Also du hast so eine Enttäuschung schon vorne weggenommen und weil du dachtest, es gibt eh eine Enttäuschung, lass ich es gleich.
Genau, also so ungefähr. Streitigkeiten, das war nicht unbedingt wegen meiner Eltern. Also vielleicht war das eher auch ein Hintergrundgedanke. Aber ich würde sagen, dass das auch generell meine Erfahrung einfach im Leben war. Also dass, wenn ich mich getraut hatte, irgendwie mal eine Grenze zu setzen oder ein Bedürfnis zu äußern, dass ich da auch bei vor allem gleichaltrigen Leuten auch mehr auf Ablehnung gestoßen bin, weil sie natürlich von mir kannten, okay, ich bin eher so eine Person, die das dann versucht zu unterdrücken oder das recht zu machen. Und dass man da plötzlich auf Widerstand stößt, war dann, denke ich, für andere Kinder auch eher befremdlich.
Ja.
Das ist noch nicht mal anklagend, aber das ist einfach dann so eine Veränderung.
Aber weil man dich nicht so kannte.
Ja, weil es einfach eine Veränderung dann in meinem Verhalten war.
Also Trennung ist ja so, also das große Thema bei der Trennung ist ja eigentlich, oder man könnte es ja überschreiben damit, verlassen werden. Das beschreiben sehr viele Menschen, und da sind wir ja vielleicht auch wieder bei deiner Angst von vorhin, dass das zu einer quasi zu so einem Riesenthema wird dann im Leben und quasi losgelöst eben natürlich dann auch irgendwann mal von den Eltern, wenn man älter wird, sondern eben wie du jetzt, oder das wollte ich jetzt auch nochmal fragen, auch die Angst vor diesem Verlassenwerden in Freundschaften oder dann schlussendlich irgendwann mal in Partnerschaften. Das würdest du sagen, ja, das begleitet dich?
Total. Ja, also ich würde sogar sagen, das ist auch ein großer, also das ist mit einer meiner größten Probleme, die ich einfach in meinem Alltag habe, dass das auch vor allem durch die Trennung von meinen Eltern oder sage ich besser, durch einfach das Aufwachsen mit vielen Konflikten hervorgerufen wird. Mhm. Aber das ist halt, also dass ich einfach vermehrt über meine ganze Lebenszeit einfach Angst hatte, Freundschaften zu verlieren. Ich hatte Angst, alleine zu sein, obwohl ich mich dann auch irgendwie alleine gefühlt habe in diesen Freundschaften. Aber dass ich irgendwie dann, also es gibt ja generell, also ich denke, dass sehr viele Leute leider unter Verlustangst leiden oder einfach diese verspüren. Aber ich würde sagen, dass das sich halt bei mir in einer sehr extremen Form geäußert hat. Also es äußert sich ja bei, ich denke auch vermehrt Männern, eher in so Eifersuchtsruhen, also dass man dann stark eifersüchtig wird. Das war dann eher so das Gegenteil bei mir. Mhm. Also bei mir war ich habe versucht eigentlich nie eifersüchtig zu sein. Ich habe versucht, das dann irgendwie vor allem eher in Beziehungen oder halt in Freundschaften irgendwie da versucht, so cool und locker wie möglich zu bleiben. Und dass man da sich, also ich muss sagen, dass ich mich da schnell in so eine emotionale Abhängigkeit bei Leuten verloren habe. Also das habe ich vermehrt bei jetzt einer ehemaligen Freundschaft, aber auch bei meiner ersten Beziehung gespürt, dass ich da total in so eine passive Rolle, also vor allem eher bei meiner ersten Beziehung, bei meiner Freundschaft würde ich sagen, dass das sehr ausgeglichen war. Aber bei meiner ersten Beziehung hatte ich so das Gefühl, da war ich auch noch relativ jung, also war ich 15 und dass ich da in so eine sehr passive Rolle gefallen bin, also dass ich total abgeschaltet bin. Und ich habe ja vorhin gesagt, dass ich generell eher Schwierigkeiten hatte, okay, so meine Bedürfnisse wahrzunehmen, aber dass es da einfach sich nochmal total verschlimmert hat, weil ich einfach irgendwie auch generell aktive Gefühle von meinem Körper versucht habe zu unterdrücken, gerade wenn sie negativ waren.
Mhm. Also dass du quasi, es ist immer so das Schwert über dir geschwebt, das Verlassenwerdens. Und in dem Moment, wo ich quasi mitteile, was ich jetzt vielleicht gern anders hätte oder was ich blöd finde oder wo ich mich nicht gesehen fühle oder wo einfach ein Wunsch in mir ist nach irgendwas, wenn ich das äußere, wird es gefährlich, weil dann könnte es passieren, dann geht die Person.
Ja, dass man dann quasi einfach liegen gelassen wird, ja. Und das einfach nicht berechtigt ist. Also dass man selber sich immer weiter diese Liebe bewahren und verdienen muss. Mhm. Und das war vor allem, also wenn ich jetzt daran zurückdenke, denke ich an so einen guten Porzellantopf, den man total behüten muss. Und wenn man den zerbricht, dann gibt es totalen Anschiss von den Eltern oder von den Verwandten. Also quasi, dass man da irgendwie, dass ich so einen extremen Druck von mir halt hatte aus dem Innerlichen, dass ich da meine Beziehungen, meine Freundschaften bewahre und um jeglichen Preis nicht diese Person verletze. Und dass ich dann gemerkt habe, dass ich da total festhänge. Und dass ich mich selber einfach verliere, ein Stück weit. Mhm. Und dass ich gemerkt habe dann nach einer Zeit, dass ich so mit Ende 15, Anfang 16 irgendwie dass ich da irgendwie kein eigenständiges Leben irgendwo wirklich hatte. Mhm. Also klar, ich bin in die Schule gegangen, ich hatte meine Freunde, aber es hat sich nicht so, ich habe mich nicht so eigenständig, ich habe mich mehr abhängig gefühlt.
Es gibt eine schöne Langzeitstudie und die hat festgestellt, dass wenn also Menschen in der Jugend die Trennung der Eltern erlebt haben, dann äußern sie, dass sie also unheimlich gerne einmal eine Familie gründen wollen, auch gerne auch irgendwie mit mehr Kindern und dass das für sie wahnsinnig wichtig ist. Und zum anderen sagen sie aber, okay, aber ich glaube, Beziehung wird nicht ewig halten. Diese zwei Aspekte sagen die, das ist relativ auffällig. Kannst du da was teilen? Beides oder eins?
Beides tatsächlich. Okay. Also da hast du wirklich auf die Zielscheibe getroffen.
Ja, die ich nicht. Hier Frau Wallerstein, glaube ich.
Credit where credit is due. Nee, teile ich total.
Ja.
Ich bin jetzt in einer total glücklichen Beziehung oder auch in einer Beziehung, wo ich mich wirklich das erste Mal gesehen und fühle und wo ich auch das Gefühl habe, mittlerweile, da habe ich auch Zeit gebraucht, um zu merken, okay, die Person geht nicht direkt weg. Sondern man kann sich aussprechen und diese Person hat auch sehr viel Verständnis für mich gezeigt quasi. Also ich hatte sehr oft die Vorstellung einfach, auch als ich kleiner schon war, dass ich dann eine Happy Family habe mit mehreren Kindern und mich quasi da nie alleine fühle, weil uns ist in diesem dieses Familienbild.
Gefühl der Einsamkeit auch wieder.
Total.
Ich meine, dann hattest du halt eben noch als Punkt dazu, dass du Einzelkind bist. Ne?
Und ja, also ich habe auch immer die Kinder sehr beneidet, die dann irgendwie ein älteres Geschwisterkind oder auch ein jüngeres Geschwisterkind hatten. Das war, glaube ich, wirklich richtig schlimm für mich, dass ich als Kind, also dass ich mich da in dem Punkt zumindest sehr allein gefühlt habe. Mhm. Und ich wollte immer irgendwie eine Familie selber dann später gründen, wo man sich nicht einsam fühlt.
Ja.
Und dass ich aber trotzdem, also jetzt total, also ich bin, wie gesagt, in einer sehr glücklichen Beziehung und ich habe auch für mich jetzt innerhalb der letzten 2 Jahre gemerkt, ich könnte keine Beziehung führen, wenn ich nicht wüsste, dass ich eine wirkliche Zukunft mit dieser Person habe. Mhm. Weil das war, also so sahen meine erste Beziehung auch aus, dass ich eigentlich nicht wusste, okay, was mache ich hier? Ich bin da irgendwie eher so reingeraten, weil ich wieder irgendwie nicht genau wusste, was ich wollte eigentlich.
Ja.
Und dass es da für mich dann extrem wichtig war jetzt und was ich auch quasi in den letzten 2 Jahren über mich auch erfahren habe. Also ich habe mich auch da viel mit beschäftigt und habe auch dann vor eigentlich jetzt im halben Jahr eine Therapie auch angefangen, weil ich gemerkt habe, es war auch die Zeit, wo ich dann meinen jetzigen Partner kennengelernt habe, dass ich da wirklich auch professionelle Hilfe brauche.
Mhm. Und glaubst du, was die Dauer der Beziehung angeht, ist das für dich, also die Studie sagt so ganz klar, dass diese Menschen eigentlich die sichere Erwartung haben, dass es schief geht. Also dass sie quasi sagen, ich werde mein Kindheitstrauma wiederholen. Was so findest du dich da?
Ich glaube, so bin ich.
Also auch wenn es so quasi beides gibt vielleicht, dass du sagst, also eigentlich es gibt sowas, dass ich spüre, das kann nur schief gehen und auf der anderen Seite aber vielleicht dieses Jahr, aber ich werde es anders machen.
Das Verlangen ist total da. Ich würde sagen, dass ich da extreme Angst vor habe, dass es scheitert. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich irgendwie mal mit 15, 16 irgendwie eine Konversation hatte, was ist denn so mit einer deiner größten Ängste? Und ich glaube, mit einer meiner größten Ängste ist es halt, später eine Familie zu gründen oder einfach den Gedanken zu haben, okay, diese Kinder, also dass man sich dann davon trennt und dass das dann diese Kinder schädigt oder einfach, dass dieser riesige Wunsch von einem erfüllten Familienbild einfach zerstört. Mittlerweile kann man sich ja auch, also beruhige ich mich ja auch immer, indem ich bin mit einer Person zusammen, mit der ich mir das vorstelle. Und ich bin auch, ich denke, es ist da wichtig, diesen Gedanken entgegenzugehen und zu sagen, okay, eine Familie ist nicht immer dieses Bilderbuchbild Vater, Mutter, Kind, sondern dass Familie auch, also dass es wichtig ist, klar, einen guten Partner, mit dem man sich sehr gut versteht und mit dem man kommunizieren kann, bei dem man sich geborgen fühlt. Das ist extremst wichtig.
Ja, und ich glaube, das wäre jetzt tatsächlich nochmal eine extra Folge, aber dieses Thema, wie fähig sind jetzt auch erstmal Erwachsene, also was haben sie für Konfliktfähigkeiten oder Kompetenzen überhaupt zu streiten, also produktiv
können
zu streiten.
Können wir in der nächsten Folge drüber machen.
Und da gibt es halt durchaus Erwachsene, die das also nicht so gut können. Also ich glaube, die Mehrheit der Leute können es, aber es gibt halt einen Teil, die können es nicht. Das Problem ist nur, dass auch die, die es können, die können manchmal nicht mehr darauf zurückgreifen, wenn eben dann zu viel Belastendes, zu viel Stress, sich von der Arbeit, von problematischen Gegebenheiten, die kommen, dann auf sie eindringen, dann sind sie manchmal nicht in der Lage, das Produktiv und das Können auch zu zeigen im Streiten, sondern dann wird es manchmal extrem verletzend und schmerzhaft. Und ja, aber das, was du auch machst, ich finde, also quasi diesen alten Kindheitsschmerz irgendwie offenbaren und drüber reden, und nur so kann das Ding dann irgendwie auch geheilt werden. Also die Schmerzen, die wir wegdrücken und die wir irgendwo hinstecken, die lösen sich ja nicht auf. Sondern die treiben dann ihr Unwesen in der Tiefe irgendwie.
Ja, die bleiben auch. Also klar, man kann sie versuchen zu heilen und man kann sie auch wahrscheinlich heilen, aber es ist ja wie eigentlich auch eine Narbe, die trotzdem da bleibt. Also sie kann nur gut verheilen. So sehe ich das Ganze. Und ich denke, dass es halt, also es gibt ja zwei Seiten von Leuten, also jetzt mal im grob gesagt. Einmal die Leute, die das alles dann zurückstecken und das in Frust äußern und die dann halt irgendwann, also so immer weiter zurückstecken. Und bis dann irgendwann Platz. Oder die Leute, die halt direkt platzen und dann das auch mehr in Aggressivität halt äußern. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass man da gucken muss, dass man halt, ja klar, jeder hat einen schlechten Tag, aber wenn man merkt, okay, ich bin total gereizt, ich bin überfordert oder ich stecke immer weiter zurück und ich traue mich gar nicht, diese Sachen zu äußern, dann ist es ja auch, also da muss man gucken, okay, woran liegt es? Und wie kann ich damit umgehen? Und ich glaube, das Schwierigste ist wirklich einfach einen Konflikt erstmal anzusprechen. Zumindest für mich ist es immer am schwierigsten. Dann, wenn es raus ist, dann ist es irgendwie im Raum und man muss drüber reden. Aber ich denke, was zumindest als Möglichkeit ist, dass man vielleicht mit einem Partner oder auch mit einer guten Freundin oder mit einem guten Freund auch regelmäßige Zeiten vielleicht einhält. Erstmal so als, das hat mir geholfen, dass man sich einfach regelmäßig wirklich fragt, was beschäftigt dich gerade? Und zwar nicht einfach quasi total casual, wie geht's dir denn? Ja. Sondern, dass man sich da wirklich in einem ruhigen Moment, wo man auch am besten gerade nicht so aufgeladen ist, die Zeit rausnimmt und sagt, okay, beschäftigt dich gerade was? Was würdest du dir wünschen? Und dass man, was ich auch denke, was Streit immer etwas entlädt, dass man eine Ich-Position einnimmt. Also damit meine ich, dass man nicht sagt, du machst immer das und das und du bist so und so, sondern sagt, ich fühle mich so und so. Und
du von dir redest. Und
genau, und dass man erstmal sagt, also wie man sich fühlt. Und das ist eh schon eine total harte Überwindung.
In Deutschland ist ja so, dass fast jedes vierte Kind von Trennung oder Scheidung betroffen ist. Davon sind ungefähr so 10% dieser Trennungen sind so Hochkonflikttrennungen. Also wo die Eltern sehr, sehr heftig weiter streiten. Aber auch dieses quasi jedes vierte Kind ist ja, drückt ja fast so aus, dass es alles normal mittlerweile ist. Erregt wenig Aufmerksamkeit. Das kriege ich auch bei mir jetzt im familiären Umfeld mit. Wenn jetzt zum Beispiel Eltern von Freunden meiner Kinder sich trennen, dann löst das nicht mehr so viel aus. Was ich aber jetzt in der Therapie mitbekomme, dass es schon so ist, und das wäre auch meine Wahrnehmung, dass natürlich trotzdem Jugendliche oder Kinder, auch wenn Eltern auch sich quasi harmonisch trennen und es überhaupt keine großen Streitigkeiten gibt, und wir müssen ja quasi unterscheiden zwischen der Partnerschaft der Eltern und der Elternrolle. Also sie können ja, wenn es gut läuft, und das ist ja auch notwendig, die Elternrolle noch perfekt weiterführen, aber die Partnerrolle eben nicht mehr. Trotzdem erlebe ich immer wieder, dass das natürlich bei Kindern, wie wir es ja auch besprochen haben, zu was führt. Also zu Traurigkeiten führt. Sie sind, was die Liebe angeht, sehr im Fragezeichen, sie können Loyalitätskonflikte entwickeln, sie können, also hatten wir alles besprochen, Mich würde interessieren, hast du, als du das damals erlebt hast, kannst du dich noch erinnern, was dir dabei irgendwie geholfen hat, da über diese Runden zu kommen? Oder kannst du jetzt rückblickend sagen, ah, das hätte mir geholfen oder jenes, das hätte ich eigentlich gerne gehabt?
Für viele Realität, aber trotzdem eigentlich auch für jeden, der davon betroffen ist, ein Problem. Und ich denke, es ist irgendwo wichtig, dass Eltern auch die Möglichkeit haben, sich zu trennen. Da ich durchaus denke, dass also Trennungen nicht nur negativ sein können, sondern ich denke, dass es durchaus auch eher schlechter für Kinder sein kann, in einem Elternhaus groß zu werden, wo die Eltern eigentlich sich trennen sollten, aber es nicht tun.
Also du meinst, oder also da würde ich dir jetzt sofort recht geben, das ist auch ganz klar, wird es gezeigt, dass es besser ist, wenn Eltern sich trennen und dann ist es quasi friedlicher, als in diesen Dauerkonflikten, dass Kinder da drin leben.
Ich denke, das schädigt die Kinder auf Dauer mehr. Jedoch ist es halt wirklich so, oder das ist auch meine, also ich teile da auch diese Wahrnehmung, dass sich immer mehr Paare trennen oder halt vor allem immer mehr Elternteile trennen und dass aber das wirklich auch wie so ein Alltagsgeschehen eigentlich mit verbunden wird und dass da auch eher selten das dann so, also ja, wie geht's dir denn damit, aber dass das dann trotzdem als sehr normal angesehen wird, obwohl ich das Gefühl habe, dass da viele Eltern auch gar nicht ihre Elternrolle mehr so richtig ausüben oder dass das meistens auf einem Elternteil dann auch tendenziell mehr auf der Mutter hängen bleibt.
Ja, das ist auch also weiterhin ganz, ganz klar.
Ja, also immer bei wem wohnt bei das Mutter, Kind in den meisten Fällen. Ja. Und dazu kommt ja noch, dass 75% der Väter, die unterhaltspflichtig sind, keinen Unterhalt zahlen.
Und das ist in der Therapie oft ein Thema, weil Kinder dann wirklich sagen, ja, also sie fühlen sich dann auch tatsächlich wertlos, weil sie sagen, warum macht er das eigentlich nicht? Also auch diese Konflikte immer wieder,
ja,
die eigentlich dann
nicht wert.
Genau, also eigentlich die dann quasi die Eltern miteinander klären müssten, werden über die Kinder dann gespielt.
Ja, das ist auch super schwierig. Also gerade wenn es um finanzielle Themen geht, ist das wirklich
aber
schwierig.
Aber auch da ist halt wieder auffällig, finde ich, gerade wenn Kinder älter sind, dass sie alles versuchen, eigentlich irgendwie nicht mehr aufzufallen. Ja? Also es gibt ja dann durchaus vielleicht den Jungen, der total aggressiv wird, aber das ist ja gesund. Wobei ist, also aus therapeutischer Sicht, wie immer sagen, es ist gesund, auf so ein einschneidendes Erlebnis zu reagieren. Das ist alles andere als komisch, wenn Kinder dann wieder regredieren, kleiner werden, einnässen, wieder mit ins Bett gehen oder Jugendliche sich mehr zurückziehen oder wie du vorhin auch gesagt hast, entweder mehr nach außen reagieren, also irgendwie aggressiver werden oder wütender oder sich mehr zurückziehen, leiser werden, trauriger werden, was dann oft mehr Mädchen machen. Das sind ja gesunde Reaktionen auf sowas.
Und ich denke, also wie gut, also es hat ja auch seine guten Seiten, dass Trennungen auch normalisiert worden sind. Aber ich denke, das hat leider auch die Kehrseite mit, dass da Gefühle tendenziell mehr unterdrückt werden. Also, dass da die Kinder versuchen oder auch ich versucht habe, nicht aus der Reihe zu tanzen. Und ich denke, es ist sehr wichtig oder was mir im Nachhinein sehr geholfen hätte, ist, wäre früher auch ein Therapieplatz.
Das wollte ich gerade fragen. Also hättest du dir das gewünscht?
Als Kind hätte ich natürlich irgendwie auch gedacht, okay, was kommt da auf mich zu? Muss ich das jetzt wirklich machen? Hilft mir das? Aber was ich ja jetzt von meiner jetzigen Therapieerfahrung sagen kann, es hilft total und ich kann es da jedem wirklich einfach nahelegen, wenn man merkt, abgesehen, was für ein Problem man hat, dass man da professionelle Hilfe bekommt. Mhm. Jedoch ist es ja leider so, dass es sehr schwierig ist, einen Therapieplatz momentan zu bekommen. Ja. Und ich denke, im Endeffekt ist da drüber reden das Wichtigste. Und ich denke, es ist wichtig, dass man mit seinen Eltern da versucht, offen ins Gespräch zu kommen und dass man da irgendwie, auch wenn es schwer ist, merkt, okay, ich bin nicht dran schuld, ich bin es wert, geliebt zu werden. Und dass man, wenn man das möchte, also viele haben ja auch jetzt nicht so die beste Beziehung zur Schule, aber wenn man da durchaus vielleicht eine Ansprechkraft hat, also im Idealfall irgendwie in Schul- oder Schulsozialarbeiterin, Schulsozialarbeiter, dass man sich dahin wenden kann. Durchaus gibt es natürlich auch telefonische Hilfe. Also ich glaube, hätte ich damals gewusst mit 13, 14, dass es da durchaus so Kummertelefone gibt, dass ich da auch, dass es auch vielleicht für mich besser gewesen wäre, da auch eine fremde Person zu haben, die mir dann zuhört. Und ich hatte dann immer so Angst, verurteilt zu werden, weil es ja gar nicht so als großes Problem angesehen wird, teils, dass die Eltern sich trennen.
Genau, also das, was wir gerade gesagt haben. Ne? Genau, das denke ich auch. Also das wäre mir auch wichtig. So
ist ja auch gerade das Angenehme an Therapie. Ja, also das Hilfreiche auch vor allem an Therapie, dass man diesen Raum für sich hat, wo man weiß, dass man nicht verurteilt wird. Mhm. Was ich auch noch dazu sagen würde, ist, dass es wichtig ist und dass es auch sehr hilft, gerade eigene Sachen aufzubauen, dass man Sachen für sich hat.
Ja.
Das, finde ich, hängt stark.
Was meinst du mit eigene Sachen?
Also dass man zum Beispiel einen, das hört sich total banal an, aber dass man eigene Sachen hat, die nur einem Freude macht, die man vielleicht so einfach mit nicht wirklich einer Bezugsperson macht, sondern entweder nur für sich oder mit einer Bekannten oder auch mit einer Freundin, aber die nicht deine primäre Bezugsperson ist. Weil mir persönlich hat es geholfen, mein Selbstwertgefühl zu steigern und auch diese Verbundenheit mit mir selber irgendwie besser zu arrangieren. Mhm. Also, dass man da halt irgendwie sich eine Routine aufbaut von zum Beispiel jetzt mit einem Hobby, was man gerne macht, was man eigenständig und selbstständig macht.
Ja.
Und dass man sich halt mit Personen umgibt, die auch dein Selbstwertgefühl nicht mindern. Das ist total wichtig. Das ist im Nachhinein immer total klar, dass man sagt, okay, ja, die Person war nicht gut für mich, aber dass man wirklich, also wenn man erkennt, okay, diese Person tut mir nicht gut oder ich fühle mich immer total komisch, wenn ich mich mit der Person getroffen habe, dass man
da Mut hat hinzugucken und zu sich ehrlich ist und sagt, nee, die Person schadet mir eigentlich eher oder der Kontakt mit ihr, ohne dass man die jetzt schlecht machen muss. So, aber
nein, aber das ist wirklich das Wichtigste, dass man da auch entweder, also wenn man das schafft, das anzusprechen, dass man versucht, das mit der Person zu klären oder da auch wirklich einfach, manchmal tut es auch gut oder hat es mir auch getan, einfach einen Cut dann zu setzen. Weil im Endeffekt, wenn du gerade nicht die Ressourcen hast, um das zu klären und das vielleicht auch ein tiefgründiger Konflikt ist, dann ist es erstmal gut für sich selber auch zu sorgen und sich da selber erstmal rauszunehmen. Sonst einfach tut es manchmal gut. Ich merke selber bei mir, dass ich es immer noch sehr schwierig finde, so Konfliktgefühle auszuhalten und dann eher dann so zu tendiere, entweder einfach da zu liegen, nichts zu machen oder einfach Doom-Scrolling zu betreiben. Ja. Also, dass ich dann irgendwie eine Stunde oder so auf Instagram unterwegs bin und dann im Nachhinein noch Kopfschmerzen habe. Aber dass man sich einfach hinsetzt und entweder einfach nur aushält, also wirklich einfach aushält, auch wenn es super blöd ist. Also ich kenne das, ist richtig blöd, aber einfach aushält oder als sich ein leeres Papier nimmt und entweder einfach drauf losschreibt oder dass man sich Fragen überlegt für, wenn es einem schlecht geht.
Ja.
Warum fühle ich mich gerade so? Gibt es da eine Lösung dazu? Oder einfach drauf losschreibt und über seine Gefühle schreibt.
Schöne Idee.
Und das muss ich auch sagen, das hat mir persönlich sehr geholfen, auch wenn ich am Anfang sehr zögerlich war. Aber man muss, das ist einfach eine Sache, die man da mehrfach machen muss und danach geht es mir persönlich immer sehr viel besser.
Okay. Also ausprobieren einfach, ob das eine Methode ist. Irgendwie.
Ja, ich meine, jeder Mensch ist ja auch unterschiedlich und jeder Mensch ist dann in so einem individuellen Konflikt, obwohl die meisten Menschen Angst vor Verlusten haben zumindest und vielleicht dadurch auch Angst vor Konflikten, dass man da auch einfach versucht, so eine Strategie für sich selber zu finden. Und das waren jetzt so die Sachen, die mir persönlich am meisten geholfen haben.
Ja, ich würde gern von meiner Seite das total unterstreichen und einfach den jungen Menschen Mut machen wollen, dass sie sagen, okay, ich darf losgehen und mir Hilfe holen, ich darf das mit jemandem besprechen. Dieses Problem, was ich da habe oder diese Sorge, weil meine Eltern sich trennen, hat eine Relevanz. Also ich muss es nicht wegdrücken, ich muss nicht so tun, als wäre das, würde mich das nicht belasten und als wäre alles okay. Also das ist so eine Sache, die ich gerne mitgeben würde. Das ist ja natürlich generell. Also wir bewerten oft unsere Probleme als sehr gering oder das merke ich auch oft in der Therapie, dass ich gefragt werde, darf ich damit kommen oder nehme ich damit jemand anderen einen Platz weg? Und ich denke immer, oh mein Gott, also wer sollte denn sonst noch kommen, wenn nicht du? Ja, so genau. Und Thema Trennung der Eltern und der eigene Schmerz damit ist immer eine große Berechtigung, sich Hilfe zu holen.
Generell, also was man abschließend sagen kann, wenn man merkt, dass einen etwas belastet, dann ist es wirklich egal, wie klein oder groß das scheinen mag, sondern der Fakt ist einfach, wenn es dich belastet, dann belastet dich das. Und dann ist es wichtig, dass man das löst oder zumindest versucht, irgendwie dieses Problem anzugehen und auch vielleicht den Auslöser zu heilen.
Genau, wunderschöner Satz, schöner Gedanke am Ende.
Zum Schluss ganz poetisch. Jetzt zum Schluss aber noch, wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann teilt sie auch gerne mit euren Freundinnen und Freunden, mit euren Bekannten, mit euren Kollegen, mit wem ihr diese Folgen teilen wollt und gebt uns gerne eine gute Bewertung. Ja.
Okay, dann herzlichen Dank.
Danke für das Gespräch.
Das Gespräch und bis zum nächsten Mal.
Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich.
Ich auch. Tschüss.
Tschüss.